Ich möchte jetzt mit euch einen Text bedenken, der inhaltlich eine große Nähe zu 2. Korinther 3 hat, aber in den Formulierungen doch etwas anders klingt, nämlich Römerbrief Kapitel 7, Vers 1 bis 6. Römerbrief Kapitel 7, Vers 1 bis 6. Der Text ist später als 2. Korinther 3, ist auch in der Begrifflichkeit, in der Sprachgebung etwas anders, aber hat eine ganz ähnliche Spitze. Oder wisst ihr nicht, meine Brüder und Schwestern, ich rede ja doch zu gesetzeskundigen Leuten, dass das Gesetz über den Menschen nur, solange er lebt, bindende Gewalt hat. So ist zum Beispiel eine verheiratete Frau per Gesetz an ihren Mann nur so lange gebunden, wie er lebt. Wenn aber der Mann stirbt, so ist diese Frau frei von dem Gesetz, das sie an den Mann bindet. Demnach wird sie zwar, solange ihr Mann lebt, allgemein als Ehebrecherin gelten, wenn sie sich einem anderen Manne zu eigen gibt, stirbt aber ihr Mann, so ist sie frei vom Gesetz und ist keine Ehebrecherin, wenn sie sich einem anderen Mann zu eigen gibt. Zwischenkommentar von mir, soweit der Vergleich. Jetzt die Anwendung. Folglich seid auch ihr, meine Brüder und Schwestern, dem Gesetz gegenüber getötet worden, und zwar durch den Leib Christi, um ihn fort einem anderen, nämlich dem, der von den Toten auferweckt worden ist, als Eigentum anzugehören, damit wir nunmehr für Gott Frucht bringen. Denn solange wir im Fleische waren, wirkten sich die durch das Gesetz erregten sündhaften Leidenschaften in unseren Gliedern aus, und zwar in der Weise, dass wir für den Tod Frucht brachten. Jetzt aber sind wir vom Gesetz losgekommen, da wir dem, was uns in Banden hielt, gestorben sind, sodass wir nunmehr unseren Dienst im neuen Wesen des Geistes und nicht mehr im alten Wesen des Buchstabens leisten. Amen. Ich gebe auch jetzt wieder zu, der Text ist schwierig. Jemand, das also denkt, hat er mein volles Mitgefühl. Und auch jetzt hoffe ich, dass ich etwas beitragen kann dazu, dass ein nicht ganz einfacher Text klarer zu verstehen ist. Die Kernbotschaft in Römer 7, 1 bis 6 lautet: Wir brauchen Erlösung vom Gesetz. Das ist eine sehr harte These. Aber sie steht immerhin in dem wichtigsten Brief, den Paulus geschrieben hat, im Römerbrief. Das ist aber auffällig und muss sehr sorgfältig mit anderen Aussagen, die Paulus auch über das Gesetz macht, zusammengeschaut werden. Denn Paulus ist nicht der Meinung, dass das Gesetz Gottes, heute Morgen im ersten Teil hieß das der Buchstabe, an und für sich schlecht ist. Er ist nicht der Meinung, dass das Gesetz an und für sich schlecht ist. Das kann man besonders im zweiten Teil von Kapitel 7 des Römerbriefes sehr klar beweisen. In Römer 7, Vers 12 heißt es: Das Gesetz an sich ist heilig und ebenso das Gebot. Gebot ist also der Unterteil des Gesetzes. Gesetz ist die Überschrift. Die Tora, sagt der Hebräer, die Tora. Das Mosegesetz ist an und für sich gut, es ist heilig und das einzelne Gebot, der Teil des Gesetzes, ist heilig, gerecht und gut. Das muss man ganz ernst nehmen, das steht da, das ist auch so gemeint. In Vers 14 heißt es: Wir wissen ja, dass das Gesetz als solches geistlich ist. Also, es geht um eine sehr differenzierte Sachlage. Es geht nicht darum, dass wir alles über Bord schmeißen, so wie, sage ich einmal, die 68er ein Teil der Tradition der Nachkriegszeit über Bord geschmissen haben, weil sie es einfach für überholt, für Müll, für schlecht hielten, sondern es geht um eine sehr differenzierte Frage, nämlich inwiefern ist das Gesetz wichtig, gut, notwendig und hat auch im neuen Bund seinen Platz. Das geht ja aus 2. Korinther 3 nicht hervor, dass da etwas Positives rüberkommt, aber hier ist ein Zusammenhang, wo das deutlich gesagt wird. Es hat einen Platz im neuen Bund, aber die Frage ist, welchen Platz hat es? Es ist nicht einfach in sich und an und für sich schlecht und überholt und negativ. Paulus spricht davon, dass wir das Gesetz, dass wir die Forderung des Gesetzes halten sollen. Das steht in Römer 8. Römer 8, Vers 4. Die Erlösung ist geschehen, damit die Rechtsforderung des Gesetzes in uns zur Erfüllung kommt, die wir nach dem Geist wandeln. Also, ich versuche es nochmal einfacher zu sagen. Das Gesetz ist insofern nicht erledigt, als es uns einen Eindruck darüber vermittelt, was Gott für ein Verhalten von uns möchte. Er möchte, dass wir die Gebote halten. Er möchte, dass wir die Ehe aufrechterhalten. Er möchte, dass wir das Eigentum des anderen schützen. Er möchte, dass wir wahrhaftig über andere reden. Er möchte, dass wir der Liebe Raum geben. Alle diese Forderungen stehen in Gottes Gesetz schon im Alten Testament drin. Und insofern wird das Gesetz auch für die Christen des Neuen Bundes verbindlich gemacht. Das Gesetz beschreibt die Gestalt des christuskonformen Lebens, könnte man sagen. Also wir müssen uns nicht erst überlegen, ob wir den anderen lieben sollen, weil wir in Christus sind. Das ist vorher schon entschieden. Wir müssen uns nicht erst überlegen, ob wir das Eigentum des anderen beschädigen dürfen oder achten sollen, das ist vorher schon entschieden. Wir müssen uns nicht erst überlegen, ob wir die alte Institution Ehe ehren, das ist vorher schon entschieden. Wir sollen sie ehren, wir sollen die Ehe aktiv und passiv halten. Das sind Vorgaben. Wenn also die Frage lautet, wie sieht denn so ein Leben in der Nachfolge Christi aus, dann ist die Antwort, wie es die Gebote vorgeben. Das soll man an uns sehen. Da sollen wir auch nicht zurückstehen hinter den Pharisäern, die ja eine Gesetzesreligion gelebt haben. Da sollen wir uns nicht neue Gesetze ausdenken. Wir sollen nicht sagen, die alten Gebote sind inhaltlich überholt. Nein, sie sind inhaltlich nicht überholt. Und wenn man sich einmal alle Paulusbriefe anguckt, dann stellt man mit Erstaunen fest, dass er die alten 10 Gebote aufgreift und sagt, ja, die gelten weiter. Ich will mal eine Stelle euch in Erinnerung rufen oder zur Kenntnis bringen, je nachdem. Römer 13. Ab Vers 8, Römer 13, ab Vers 8, bleibt niemand etwas schuldig. Nur die Liebe, die schuldet ihr einander jederzeit. Denn wer den anderen liebt, hat damit das Gesetz erfüllt. Denn das Gebot, du sollst nicht Ehe brechen, das ist nach lutherischer Zählung, ich kenne die Reformierte nicht so, das 6. Gebot, du sollst nicht töten, das ist nach lutherischer Zählung das 5. Gebot, du sollst nicht stehlen, das ist nach lutherischer Zählung das 7. Gebot. Lass dich nicht gelüsten, das ist nach lutherischer Zählung das 9. und 10. Gebot. Das sind also eigentlich die alten Gebote. Also diese Gebote und jedes andere derartige Gebot ist in diesem Wort einheitlich zusammengefasst. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Damit sagt Paulus, alle diese Gebote gelten weiter unter dem Vorzeichen der Liebe. Wenn also jemand fragt, wie sieht denn Liebe konkret aus, dann heißt die Antwort, die Form der Liebe kann man ablesen an den 10 Geboten. Wobei, ich erwähne das sofort, das Sabbatgebot ausdrücklich wegfällt. Das ist nicht mehr für den neuen Bund. Das wird nirgends im Neuen Testament als ein verbindliches Gebot für die Gemeinde Jesu eingeschärft, das Sabbatgebot. Dass wir nämlich einen bestimmten Tag der Woche, nämlich den 7. feiern sollen. Es ist richtig, dass wir unseren Ruhetag brauchen, der ist beim einen mittwochs und der anderen am Freitag und einer am Samstag und einer am Sonntag. Manche müssen Sonntag arbeiten, auch die Pastoren. Das ist für mich manchmal einer unserer anstrengendsten Arbeitstage. Predigen ist, ich kann es nicht verhindern, auch Arbeit. Sollte Arbeit sein. Also auch Einsatz der ganzen Person, auch Vorbereitung. Jemand wollte mal was Nettes über mich sagen, sagte Pastor Kupfermann, bereitet sich nicht auf Predigten vor, der lässt sich vom Heiligen Geist leiten. Ich muss sagen, wenn man das täte, wenn man das als Programm hätte, würde man nach aller Erfahrung sich nicht vom Geist leiten lassen, sondern das, was oben aufliegt, reden und würde damit die Gemeinde allmählich totreden. Es gibt keinen Gegensatz zwischen gründlicher Vorbereitung und Leitung des Heiligen Geistes. Jetzt ein kleiner Schlenker, aber ich habe es mal gesagt. So, also, ich wollte davon sprechen, dass Paulus das Gebot, die Gebote, das Gesetz, die Tora, den Nomos griechisch, dass er dies positiv wertet, wenn es um die Frage geht, welche Gestalt soll dein Leben der Nachfolge haben? Die Antwort, er soll die Gestalt haben eines Lebens in den 10 Geboten. Er meint also etwas anderes, wenn er sagt, wir müssen vom Gesetz erlöst werden. Er meint das Gesetz als Heilsweg. Und das ist in der Tat die große Faszination, die vom Judentum ausgeht bis heute und zugleich das große Missverständnis, dem das Judentum erlegen ist. Dass es ohne Jesus, ohne die Gnade Gottes, wie sie manifest geworden ist in Jesus, dem Gesetz folgen soll. Das Judentum rühmt die Schönheit des Gesetzes, freut sich am Gesetz, aber erreicht auf diese Weise nicht das Ziel. Wie kommt Paulus zu dieser Einschätzung? Ich hatte heute Morgen in meinem ersten Vortrag gesagt, weil er ganz im Lichte der Offenbarung der neuen Schöpfung lebt. Hier kommt jetzt aber in Römer 7 ein neues Argument dazu, nämlich das Erfahrungsargument. Es geht nicht bloß um die Offenbarung, es geht auch um reale Erfahrungen mit dem Gesetz. Nun habe ich nicht die Zeit, ich hoffe, dass das auf einem früheren Seminar aber passiert ist, nämlich dass ich immer Römer 7 ausgelegt habe, zweiten Teil. Ich habe jetzt keine Zeit, das ganze Kapitel auszulegen. Berühmt ist der zweite Teil von Römer 7, nicht der erste, den ich eben vorgelesen habe. Da spricht Paulus nämlich von einem Ich, von einer Person, die furchtbar leidet, worunter leidet, dass sie Gottes Gesetz erfüllen will, aber es nicht schafft. Das Gute, das ich nicht will, das Gute, das ich will, das tue ich nicht, aber das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Und dieses Kapitel mündet aus in einen Schrei, ich elender Mensch, wer wird mich erlösen vom Leibe dieses Todes? Es ist absolut klar, exegetisch völlig eindeutig, dass dieses Kapitel nicht vom normalen Christsein redet. Wie es Luther und wie es auch Calvin, die beiden großen Reformatoren, gesehen haben. Das ist exegetisch heute ganz klar. Es gibt keinen mir bekannten Exegeten in Deutschland, der diese alte Lösung noch vertritt. Römer 7 handelt von dem Menschen unter dem Gesetz ohne Christus. Im zweiten Teil von Römer 7 kommt der Heilige Geist niemals vor. Aber die Erfahrungen, die dort beschrieben werden, die gibt es tausendfach auch bei gläubigen Christen. Nämlich das Gefühl, ich will es ja, ich pack's aber nicht. Da ist in mir ein Widerstand. Römer 7 Teil 2 redet von dem Fleisch, das sich zu Worte meldet, wenn der Mensch wirklich radikal das Gesetz erfüllen will, wenn er wirklich lieben will, wenn er wirklich Gott sein Herz opfern will, dann gibt es diese inneren Widerstände, die werden hier mit Fleisch bezeichnet in Römer 7. Und das Fleisch begehrt auf und sagt, das will ich aber nicht, denn das Fleisch wird beherrscht von der Sünde. Das ist ein ganz komplexer Gedankengang, den kann ich jetzt nicht im Einzelnen so entwickeln. Was ich sagen will ist, Paulus hat einen zusätzlichen Grund in Römer 7 eingeführt, warum wir den Weg des Gesetzes besser nicht gehen, weil er im Tod endet. Je mehr wir versuchen, das Gesetz zu erfüllen, umso mehr verwickeln wir uns in die Sünde. Das ist eine ganz eigenartige Logik. Er sagt nicht, je mehr du dir Mühe gibst, umso mehr Fortschritte machst du, sondern je mehr du versuchst, das Gesetz wirklich zu erfüllen, umso mehr stößt du an deine inneren Grenzen, an das Versagen. Es kommt immer wieder Versagen und Tod heraus. Also nochmal dasselbe anders. Wenn einer zu Paulus in die Seelsorge gegangen wäre und gesagt hätte, ich habe so Probleme mit unsauberen Gedanken zum Beispiel, dann hätte Paulus nicht gesagt, das liegt daran, dass du es nicht wirklich willst. Werde einmal ganz radikal, gib dein Herz ganz Jesus und sag, ich will es, ich will es, ich will es, dann wird es dir schon gelingen. Denn wer wirklich will, der kann auch. Das nennen wir deutschen Idealismus. Ich gebe zu, dass es eine Menge Dinge gibt, die man kann, wenn man sie wirklich will. Zum Beispiel dreimal täglich Zähne putzen. Oder sich beim Autofahren dran zu gewöhnen, den Blick in den Seitenspiegel zu werfen. Ich bin einmal mit jemandem gefahren aus unserer Gemeinde und er sagte, Wolfram, wenn du überholst, du guckst dich gar nicht um. Und seitdem habe ich das mir zu eigen gemacht. Ich habe das wirklich nicht früher richtig gemacht. Und jetzt mache ich das richtig. Das unterliegt meinem Willen, ich glaube, das kann man sagen. Man kann sich auch daran gewöhnen, vorgeschriebene Geschwindigkeiten einzuhalten. Ich bin da. Ich bin seit einigen Jahren dabei, mich daran zu gewöhnen. Also, der Wille hat seinen Platz im Glauben. Das ist gar nicht fraglich. Und es gibt hier und da Punkte, da muss man sich wirklich einen Ruck geben und sagen, diesen Brief schreibe ich jetzt und diese Entschuldigung kommt jetzt vor und hier verändere ich mein Verhalten. Auf diese Person gehe ich zu im Gottesdienst. Es ist nicht so, dass Gott uns überfällt und er an unserer Stelle Entscheidungen trifft, sondern er gibt uns Impulse, die wir dann umsetzen. Das ist schon wahr. Aber wenn es um die tiefste Erfüllung des Willens Gottes geht, um die Liebe zu Gott, die Hingabe, das Gebetsleben, dann ist all dieser Willenseinsatz hoffnungslos schwach. Er setzt sich nicht wirklich durch. Und deswegen ist die Konsequenz aus Römer 7 nicht, gib dir mehr Mühe, fasse radikalere Vorsätze, sondern hör diesen ganzen Weg auf, er führt zu nichts. Paulus sagt also, das Gesetz verspricht etwas, das es nicht hält, es soll zum Leben führen, aber es führt zum Tod und wir brauchen Befreiung vom Gesetz. Und das wird hier so radikal ausgeführt, als handle es sich bei dem Gesetz um die Sünde selbst. Paulus gebraucht zunächst einen Vergleich mit dem Eherecht. Er sagt, wenn ein Ehepartner, der durch das Gesetz an den anderen gebunden ist, stirbt, dann bist du frei vom Gesetz dieser Treue, dann kannst du neu dich auf einen anderen Partner einstellen. Ich glaube, das leuchtet ein. Das ist bis heute noch so, wenn in einer christlichen Gemeinde ein Ehepaar da ist und einer der beiden stirbt, dann hat der Hinterbleibende oder Hinterbliebene das Recht, eine neue Ehe einzugehen, ohne dass er damit die Ehe bricht, die Gott schützen möchte. Und Paulus gebraucht das als ein Gleichnis und sagt, wenn der Tod eingetreten ist, hört die Bindung auf. Und nun ist die Frage, wessen Tod muss eintreten? Wer muss sterben, damit die Bindung an das Gesetz aufgehoben wird? Und die überraschende Antwort hier in Römer 7, Teil 1 ist, der Gläubige muss sterben, damit seine Bindung an das Gesetz abgelöst wird. Wenn ihr euch erinnert, darüber hatte ich gestern Abend gesprochen. Ich hatte gesagt, dass wir unter dem Terror unseres alten Menschen stehen und dass durch unseren Tod am Kreuz mit Christus dieser Terror beendet wird, der Terror für die Sünde. Und in der gleichen Logik sagt Paulus hier, wenn du am Kreuz mit Christus gestorben bist, dann bist du frei vom Gesetz von der Tora, von diesem Heilsweg. Und er führt das aus, ihr seid, Vers 4, Brüder, dem Gesetz gegenüber getötet worden, und zwar durch den Leib Christi. Was heißt Leib Christi an dieser Stelle? Es heißt nicht Gemeinde. An anderen Stellen ist Leib Christi ein Ausdruck für die Gemeinde. Hier heißt Leib Christi der hingegebene, gebrochene Leib Jesu am Kreuz. Wir können also übersetzen, über den Wortlaut hinausgehend, ihr seid dem Gesetz gegenüber getötet worden, dadurch, dass der Leib Christi am Kreuz getötet wurde und ihr mit ihm. Erinnert ihr euch an gestern Abend? Ich hatte versucht zu sagen, dass Christus am Kreuz als ein einzelner Mensch gestorben ist, als der unverwechselbare Sohn der Maria, als der Mann aus Nazareth, aber dass er vor allen Dingen als unser Stellvertreter gestorben ist, als unser Repräsentant. Dass er gestorben ist als die Verkörperung der ganzen alten, sündigen Menschheit. Das ist ein Gedanke, der für unsere Kultur sehr schwer ist, weil wir alle sehr individualistisch denken. Jeder ist unverwechselbar, aber das, die Alten im Altertum konnten das besser verstehen, mit den Gedanken der Corporate Personality, dass in einer Person ein ganzer Stamm, ein ganzes Volk verkörpert würde. Und so konnte man sagen, der Ahnherr vertritt in seiner Person bereits alle Geschlechter, die nach ihm kommen. Und diesen Gedanken nimmt Paulus auf und sagt, indem Christus stirbt, stirbt in ihm die ganze sündige alte Menschheit. Wird das in uns, was böse und schlecht ist, was Gott widrig ist, hinweggetan? Ich habe das sehr ausführlich entwickelt. Vielleicht habt ihr Lust, das nochmal nachzuhören. Und Paulus sagt, es genügt nicht, dass ihr einfach eine neue Einsicht über das Gesetz habt. Nach dem Motto, ich habe das Gesetz viel zu ernst genommen, ich habe mich da ein bisschen geirrt, ich habe da ein wenig übertrieben, ich will das nicht mehr so stark tun, das genügt nicht. Wir müssen richtig durch Gottes Gnade vom Gesetz befreit werden, durch einen Akt Gottes, durch ein Handeln Gottes, und zwar am Kreuz. Anders gesagt, dasselbe Kreuz, derselbe Tod Jesu auf Golgatha, der uns Befreiung vom Terror des alten Menschen gebracht hat, dieser selbe Tod hat auch uns befreit von dem Heilsweg des Gesetzes. Ich weiß, dass es nicht einfach ist, aber ich sage es nochmal. Die Befreiung musste aus Gottes Hand hervorgehen. Es genügte nicht die bessere Einsicht. Es genügte nicht, dass Menschen einfach nur erkannten, ich habe da einen verkehrten Weg eingeschlagen, ich lasse das in Zukunft. Sondern der Weg des Gesetzes ist uns eigentlich auf den Leib geschrieben. Ich glaube, dass die Juden an dieser Stelle nur ein Modell liefern, dass alle Menschen den Eindruck haben, sie kommen zu Gott, indem sie etwas für Gott tun. Das ist ganz tief im menschlichen Herzen verankert, indem sie Opfer bringen zum Beispiel, indem sie sich abtöten zum Beispiel, indem sie zusätzliche moralische Leistungen erbringen zum Beispiel, indem sie sich den Armen widmen. Tu etwas für Gott und du stimmst ihn um. Tu etwas, von dem du hoffst, dass er damit einverstanden ist und du ziehst ihn auf deine Seite. Dieses religiöse Denken ist ganz tief in allen Menschen und in dieser einen Hinsicht sind die Juden nur ein Beispiel, nicht einzigartig. Sie sind in vieler Hinsicht ganz einzigartig, aber in dieser Hinsicht nicht. Wir sind alle Gesetzesmenschen von Haus aus. Wenn wir Gott irgendwie ernst nehmen, wollen wir ihm imponieren, wollen uns ihm annähern, wollen etwas für ihn tun, wollen ihn auf unsere Seite ziehen durch bestimmte Verhaltensweisen. Darum brauchen wir wirksame Erlösung von diesem Weg, nicht nur eine bessere Belehrung. Damit wird zugleich klar, dass dies ein sehr gefährlicher Weg ist. Ein Weg voller Schönheit, ein Weg, wo edle Menschen sich bewähren können. Ein Weg, wo wir vielleicht zu einigen aufschauen, die es weit gebracht haben in ihrem sozialen Engagement. Aber ein Weg voller Verführung. Wäre dieser Weg ein langweiliger Weg, ein Weg, der eigentlich nur ein müdes Lächeln erzeugt, brauchte man nicht von ihm erlöst zu werden. Dann brauchte man nur eine richtige Erklärung, dass das besser so nicht weitergeht. Und darum sagt Paulus noch einmal, Vers 4, folglich seid auch ihr, meine Brüder und Schwestern, für das Gesetz getötet worden, und zwar dadurch, dass der Leib Christi, ich ergänze, am Kreuz getötet wurde und ihr mit ihm, damit ihr in Zukunft für einen anderen lebt, nämlich den auferstandenen Christus. So scharf redet Paulus. Obwohl das Gesetz doch auch aus der Hand Gottes gekommen ist, sagt er, es sind zwei Herren, die um euch buhlen, die um euch werben. Auf der einen Seite ist das Gesetz, das sagt, folge mir und tu, was ich dir sage. Auf der anderen Seite ist der auferstandene Christus, der sagt, folge mir und tu, was ich dir sage. Und beides, sagt Paulus, lässt sich nicht kombinieren. Der Weg von Gott, der Weg des Gesetzes ist ein Weg von unten nach oben. Der Weg der Gnade ist ein Weg von oben nach unten. Der Weg des Gesetzes ist etwas, was Gott erfreuen soll, indem wir es tun. Der Weg der Gnade ist ein Weg, der Gott erfreut, indem wir das annehmen, was er getan hat. Irgendjemand sollte jetzt mal Halleluja sagen. Ah. Und damit bin ich bei einem sehr vitalen Thema auch für die christliche Gemeinde, nämlich dem Thema Gesetzlichkeit. In der Einladung stand so irgendwas in diese Richtung, glaube ich, dass wir uns auch mit dem Thema der Gesetzlichkeit befassen würden. Was ist denn mit Gesetzlichkeit gemeint? Erstens, Gesetzlichkeit ist nicht dasselbe wie Verbindlichkeit. Es gibt ein paar Leute, die immer dann sehr wach werden, wenn irgendetwas in ihr Leben kommen soll, was ihnen unbequem ist. Sie sagen dann, ihr seht das aber sehr, sehr gesetzlich. Damit haben sie einen frommen Begriff gewählt, von dem sie wissen, dass jeder theoretisch gegen ihn ist. Und haben so sich in Sicherheit gebracht. Du musst dich mit deinem Bruder versöhnen, sagt der Pastor. Du musst es, Jesus möchte es. Du kannst nicht aus der Gnade leben und deinem Bruder die Gnade verweigern. Das ist aber gesetzlich. Ich bin noch nicht so weit. Diese Beziehung, die ihr beiden zusammen habt, außerhalb einer gültigen Ehe, ist nicht das, was Gott will. Warum seid ihr nur so gesetzlich? Jesus hat nichts dagegen, was wir machen. Wenn man also gegen Gesetzlichkeit ist, und ich glaube, man muss es sein, dann darf man das nicht als einen Vorwand nehmen, immer dann, wenn einem etwas unbequem ist, abzublocken. Jesus will ein verbindliches Leben in verbindlicher Nachfolge. Er hat seinen Willen und der Wille ist nicht undeutlich. Wenn man die Bibel liest, weiß man mehr und mehr, was er will. Manche Leute wissen das ganz ohne christliche Gemeinde. Ich kenne eine junge Frau in unserer Gemeinde, Ende 30, die jahrelang mit einem verheirateten Mann zusammenlebte. Und ohne theologische Belehrung, ohne gemeindliche Ermahnung, hat sie das in der Zeit, wo sie noch nicht in einer lebendigen Gemeinde war, durch den Heiligen Geist von selber verstanden, dass sie das nicht mehr sollte. Der Geist Gottes hat ihr das gezeigt. Sie hat die Beziehung gelöst und lebt heute sehr klar, sehr straight, ihr Christsein zurzeit als Single. Also das muss ganz deutlich sein. Wir wollen kein Softie-Christentum. Wir wollen nicht ein Christentum Light. Wir wollen nicht etwas, wo jeder sagt, was mir nicht passt, das lehne ich ab. Das ist nicht Gottes Weg. Die Gnade, von der wir reden, ist eine Gnade, die uns in Dienst nimmt, die uns verändert, die uns neu motiviert, die uns ausrichtet, die sehr deutlich auch Einschnitte von uns erwartet und vollzieht. Das ist wichtig. Was ist in Wahrheit Gesetzlichkeit? Gesetzlichkeit ist ein Christsein, eine Predigt, ein Gemeindeleben, das sehr stark und überwiegend von den Forderungen Gottes dominiert wird. Wo ein ganz bestimmter Predigtstil herrscht, wo du Sonntag für Sonntag erfährst, was du alles zu tun hast. Wo das Gesetz Gottes den ersten Platz einnimmt und dann wird gesagt, dazu brauchen wir natürlich die Hilfe von Jesus. Ganz alleine schaffen wir das nicht. Meine Sorge ist, dass wir in Deutschland ganz, ganz viel gesetzliches Christentum haben, ganz viel gesetzliche Predigt, auch in charismatischen und Pfingstgemeinden übrigens, ganz viel Christentum, das aus 1000 Appellen besteht, Aufforderungen, Einladungen, tu das, lass das. Wir müssen hier mehr tun, wir müssen mehr Zeugen sein, wir müssen uns mehr in den Dienst der Gemeinde stellen, wir müssen unsere Gaben erkennen und einsetzen, wir müssen mehr geben, Geld geben. Überall herrscht der Appell, die Aufforderung, der Befehl, das Gesetz. Und dann versuchen Menschen, dem nachzukommen. Sie haben das Gefühl, dass eine schwere Bürde auf ihnen liegt, aber sie wollen ja glaubwürdig sein, sie wollen ja nicht kneifen vor Gott, und sie gehen also an die Arbeit und sind nach einiger Zeit ermüdet. Wenn man mal einen Blick bekommen hat für diese Art der Predigt und des Gemeindelebens, wird man das ganz schwer wieder los. Wobei man gar nicht sagen muss, dass die Sachen, die gesagt werden, als solche verkehrt sind. Man eher sagen muss, was die Christen in erster Linie brauchen, ist Hilfe zur Umsetzung. Wie schaffe ich denn das, was Gott von mir will? Und nicht, was soll ich schaffen? Wie bekomme ich denn die Kraft, wirklich zu vergeben, wo ich bisher 1000 Mal nicht vergeben habe? Wie bekomme ich denn die Kraft, meine Sexualität so in den Griff zu haben, dass Gott ein Ja dazu sagen kann? Es ist so leicht, die Gebote den Leuten um die Ohren zu hauen und ihnen doch die Hilfe zu versagen. Und diese Hilfe, von der ich spreche, wird auch nicht durch Schulungen ersetzt. Natürlich kann man Seminare machen über Gabenempfang und Gabeneinsatz. Man kann über Seminare machen über Umgang mit Geld im Namen Jesu Christi. Man kann all diese Dinge mit vielen praktischen Punkten anreichern. Aber was ich eigentlich meine und was hier im Text so glasklar steht, dass wir nicht mehr unseren Dienst im alten Wesen des Buchstabens, wörtlich heißt das in der Altheit, sondern im neuen Wesen des Geistes, nämlich wörtlich in der Neuheit des Geistes leben. Dass wir in diesem Kraftfeld sind, dass wir uns ihm aussetzen, dass wir damit rechnen. Darf ich das zuspitzen? Es sollte einen Tag in deinem Leben geben, wo du keine Vorsätze mehr fasst. Wenn es um geistliche Dinge geht, ich will jeden Tag so und so viel beten, ich will so und so viele Seiten in der Bibel lesen, weil dieses Modell eigentlich darauf beruht, dass deine Willenskraft dich schon durchtragen wird, sonst würdest du ja keine Vorsätze fassen. Und dann würdest du sagen, Jesus, segne mich bei meinem Entschluss. Sondern dass du zu Jesus kommst und sagst, Herr, dieser Weg ist der Weg von Römer 7. Ich will keine Vorsätze mehr fassen. Ich möchte mehr die Bibel lesen. Ich möchte mehr Freude an deinem Wort haben. Ich komme mit all meiner Müdigkeit, mit all meiner Trägheit, mit all meiner Lustlosigkeit zu dir und sage, wandle du mich von innen her um. Geist Gottes, du lebst in mir. Du willst es tun. In dir ist alles vorhanden. Du sollst deinem Bruder vergeben, du sollst wirklich vergeben, aber es sollte einen Tag in deinem Leben geben, wo du sagst, Herr, ich kann das nicht. Die Verletzung ist einfach zu groß. Was mein Vater mir angetan hat oder mein Bruder oder mein Onkel oder wenn es um einen sexuellen Missbrauch geht, ist es ja ein wichtiges Thema, ich kann das nicht. Und Jesus freut sich, wenn wir zu ihm kommen und sagen, ich kann das nicht. Er freut sich. Wenn wir gleichzeitig sagen, du kannst es in mir. Ich glaube, ich habe in meinem Leben wirklich aufgehört, Vorsätze zu fassen. Ich hoffe, ich irre mich jetzt nicht, aber ich bilde mir das jedenfalls ein. Ich möchte dem Geist Gottes vertrauen, mehr und mehr und mehr, dass er die Dinge bewirkt, die nötig sind. Dass die Dinge aus der Mitte des Herzens kommen, gewirkt durch seinen Geist, und dass wir nicht starten mit dem Gebot. Das Gebot ist nicht mehr unser Herr. Und jetzt kommt das Allerwichtigste dieser zweiten Botschaft. Der Weg des Gesetzes beginnt mit den Ansprüchen, die Gott an uns stellt, und lädt zusätzlich Jesus ein, uns dabei zu unterstützen. Der eigentliche Herr bei diesem Unternehmen ist das Gesetz mit seinen Forderungen und Jesus ist der Assistent. Was wir lernen können und was ich mich freuen würde, wenn ihr es auch durch diese Bibelarbeit als Impuls empfangt, ist zu beginnen mit dem, was in Jesus vollbracht ist. Zu Beginn mit dem Indikativ und nicht mit dem Imperativ. Zu Beginn mit der Gnade und nicht mit dem Gesetz. Zu Beginn mit dem, was Gott euch geschenkt hat und nicht, was er von euch erwartet. Und deswegen sagt Paulus, dass wir im neuen Wesen des Geistes leben und nicht mehr im alten des Gesetzes. Das Gesetz startet mit der Forderung, der Kyrios, der Herr, die regierende Instanz für den Gesetzesmenschen ist immer das, was Gott verlangt. Und dann wird, weil man es allein nicht schafft, der Schritt zu Jesus getan, hilft mir doch dabei. Sie fangen aber nicht an mit dem, was in Jesus bereits da ist. In Jesus ist die ganze Kraft der Vergebung, die ganze Liebe, alles da. Und hat es ausgegossen in dein Herz. Und du kannst es lernen zu sagen, Herr, setz es in mir um, bring es aus mir heraus, mach es mir möglich. Gib du mir diese Willigkeit, Dinge zu tun, die ich bisher nicht wollte. Gib du mir die Kraft, wirklich zu vergeben. Gib du mir die Freude am Gebet. Tu du's von innen nach außen. Dann ist die Gnade dein Regent. Dann ist die Gnade deine Bezugsgröße. Dann gehst du von dem auferstandenen Jesus aus, von dem, was in ihm da ist und nicht von dem, was du musst. Wir können beide Wege gehen. Wir können den Weg gehen des Gesetzes, dann werden wir Niederlage und Niederlage und Müdigkeit und Erschöpfung erleben. Wir können den Weg der Gnade gehen, dann werden wir von Schritt zu Schritt, von Sieg zu Sieg kommen. Es geht ja nicht um eine Theorie, die man durch eine andere ersetzt, die falsche Theorie durch die richtige Theorie. Es geht um eine Lebensmacht. Die Neuheit des Geistes ist ja da, sie gehört dir ja, sie ist das Tiefste in dir, dass Christus in dir wohnt im Heiligen Geist und du in Christus lebst. Und Jesus hat kein Problem zu vergeben. Jesus hat kein Problem zu beten. In ihm ist das alles gegenwärtig. Du fängst an mit dem Dank und nicht mit der Bitte. Du sagst, danke, Heiliger Geist, dass du in mir wohnst. Danke, dass du das in mir bewirken kannst. Danke, dass die Fülle in dir schon da ist. Und ich übergebe dir mein Problem und erwarte, dass du es durch deine Kraft zur Umsetzung bringst. Das ist ein ganz anderer Weg. Und wenn du morgens den Tag beginnst, dann denkst du nicht als erstes, was muss ich heute alles tun? Was sind meine Pflichten? Was sind meine Aufgaben? Vor welchen Schwierigkeiten stehe ich? Du fängst an mit dem Dank für das, was da ist. Danke, dass ich im neuen Bund stehe. Danke, dass ich geliebt bin. Danke, dass du größer bist, Jesus, der in mir ist, als er, der in der Welt ist. Danke, dass die ganze Fülle in mir wohnt. Danke, dass ich das kann, was ich soll, weil du es in mir vollführst. Das ist ein anderer Ansatz. Oder dasselbe nochmal. Die meisten Christen kombinieren den jüdischen Weg und den christlichen. Sie addieren das einfach. Sie sagen, das Neue ist, dass mir Jesus dabei hilft. Sie orientieren sich aber zunächst weiter an den Forderungen Gottes, was ich alles soll oder nicht soll. Das ist der Weg des Todes. Unser Anfang als Bürger des neuen Bundes ist, mit dem zu beginnen, was wir in Jesus haben. Dafür zu danken, unser Vertrauen auszudrücken. Und da, wo früher der Vorsatz seinen Platz hatte, hat jetzt das Vertrauensgebet seinen Platz. Danke, dass du es in mir tust, das erwarte ich von dir und darum bitte ich dich jetzt. Ich schaffe es nicht und ich will es auch gar nicht versuchen. Die Antwort auf Römer 7 ist nicht die Laxheit, es ist sowieso alles egal, die Gebote haben keine Bedeutung, sondern der Heilige Geist übernimmt die Stelle des Gesetzes und er ist viel gründlicher darin, Gottes Willen umzusetzen, als jedes Gesetz es könnte. Darum ist der Heilige Geist niemals amoralisch. Er sagt nie, lass es doch sein, bringt sowieso nichts, lebe einfach in den Tag hinein. Er nimmt uns in seine Gnade und seine Zucht. Aber er tut es in uns. Amen. Geist Gottes, danke, dass du geredet hast und weiter mit uns redest. Danke, dass du nicht bedrückst und Lasten auflegst, die uns beschweren und ermüden. Danke, dass du ein Christsein hervorbringst, das immer mehr in die Entspannung führt und in das Vertrauen. Danke, dass du einen guten Weg für uns hast. Wir beten für die Person unter uns, die am wenigsten Zugang hat zu dem, was eben gesagt wurde, dass du sie anrührst und ihr die Augen des Herzens öffnest, weil du jeden von uns in die Wahrheit führen möchtest. Amen.